Gott erkennen und lieben, wie erklärt der Katechismus unseren Glauben? Das ist Thema heute hier in eben der Katechismus-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Warum machen wir das, Montag bis Donnerstag immer wieder einen Blick in den Katechismus zu werfen und uns zu einzelnen Fragen des Glaubens, des christlichen Handelns und vor allen Dingen des christlichen Gottesdienstfeierns, des christlichen Betens zu beschäftigen, da tiefer einzusteigen? Genau um diese Frage soll es heute in dieser Sendung gehen. Gott erkennen und lieben. Wie erklärt der Katechismus unseren Weg zum Glauben? Wir schauen ganz an den Anfang des Katechismus der katholischen Kirche, nämlich in die Artikel 1 bis 3. Und wir hören dazu Gedanken von Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken in NRW. Gott erkennen und lieben. Wie erklärt der Katechismus unseren Weg zum Glauben? Pater Jörg Thiemann.
Artikel 1. Im Artikel 1 lesen wir Folgendes. Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. In einem aus reiner Güte umfassten Entschluss hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glücklichen Leben teilhabe. Deswegen ist er dem Menschen jederzeit und allezeit nahe. Er ruft ihn und hilft ihm, ihn zu suchen, ihn zu erkennen und ihn mit all seinen Kräften zu lieben. Er ruft alle durch die Sünde voneinander getrennten Menschen in der Einheit seiner Familie, die Kirche. Er tut es durch seinen Sohn, den er als Erlöser und Retter gesandt hat, als die Zeit erfüllt war. In ihm und durch ihn beruft er die Menschen, im Heiligen Geist seine Kinder zu werden und so ein glückliches Leben zu erben. Ein Gesetzeslehrer, so lesen wir in Matthäus 22, Vers 34 bis 40, wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Wir finden dieses Gebot in mehreren Ausführungen in der Bibel. So schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer: Alle Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Bereits im Buch Deuteronomium lesen wir: Höre Israel, Jahwe, unser Gott Jahwe, ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das Gebot der Liebe ist das wichtigste Gebot in der Heiligen Schrift. Das Wesen des Menschen erfüllt sich dort am besten und am tiefsten, wenn er versucht, das Gebot der Liebe in die Tat umzusetzen. Wenn er versucht, nicht nur für sich selbst zu leben, sondern für andere und auch für Gott. Denn der Mensch ist seinem Wesen nach ein Abbild Gottes. Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. So berichtet es uns am Anfang der Bibel das Buch Genesis. Gott ist die Liebe. In dieser Liebe heraus hat Gott die Welt und den Menschen geschaffen. Dass wir Menschen leben, dass es diese Welt gibt, ist ein reines Geschenk der Liebe Gottes. Denn Gott hat unserer und der Welt nicht bedurft. Wir Menschen, wir brauchen Gott. Die Welt und die Menschen, sie sind keine Creatio, ex nihilo, also keine Erschaffung aus dem Nichts, sondern eine creatio ex amore, eine Erschaffung aus Liebe. Aus Liebe heraus sind wir Menschen geschaffen. Unser Dasein ist kein Zufall. Schon auf den ersten Seiten der Bibel ist zu sehen, mit welcher Mühe und Liebe Gott die Welt erschafft. Nach und nach erschafft Gott Himmel und Erde. Am Ende eines jeden Schöpfungstages lesen wir, Gott sah, dass es gut war. So wie es reine Güte war, dass Gott uns geschaffen hat, denn er ist ja in sich selbst das vollkommenste Glück, so wendet sich Gott in Liebe dem Menschen zu. Es entspricht Gottes Wesen, dass er die Welt nicht dem Schicksal überlässt. Gott wendet sich als der Yahweh, der ich bin da, der Welt zu. So wie nun in der Schönheit der Schöpfung seine Liebe und sein Wesen sichtbar wird, so wird auch im Leben der Menschen die Zuwendung und die Liebe Gottes sichtbar. In einem Buch von Johannes Burs, dem verstorbenen Spiritual des Priesterseminars Münster, fand ich einen schönen Gedanken. Gott träumt seinen Traum. Dieser Traum beginnt mit der Erschaffung der Welt und des Menschen. Der Mensch ist seit jeher Partner, ausgestattet mit Verstand. Diesen Verstand nennt Thomas von Aquin die wunderbarste Erschaffung Gottes. Mit Hilfe des Verstandes kann der Mensch Gott suchen. Das bedeutet aber keineswegs, dass der Mensch nur mit dem Verstand Gott erkennen kann. Johannes Paul II. Sagt das in seinem Buch die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Es ist nicht nur eine Frage des Verstandes, Gott zu erkennen, sondern auch eine Frage des menschlichen Willens oder eine Frage des menschlichen Herzens. Es ist der Ursprung, dass der Mensch am Beginn der Schöpfung in völliger Einheit mit Gott lebt. Leider aber verliert der Mensch durch die Ursünde, nämlich wie Gott sein zu wollen, durch seinen Ungehorsam also diese Einheit mit Gott. Gott aber gibt seinen Traum nicht auf. Was ist der Traum Gottes? Da schreibt Johannes Burs in seinem geistlichen Buch, dass da ein Volk auf dieser Welt wäre, das ganz mit ihm lebte. Ein Volk, das ihm ganz vertraute, das in seiner Liebe und Gerechtigkeit lebte. Und dieses Volk sollte ein Vorzeichen, eine Vorbereitung sein für die kommende Welt, für die neue Schöpfung, die Gott einmal für alle heraufführen will. Jesus Christus ist nach unserem Glauben und unserer Hoffnung der die Menschen zu einem neuen Volk sammeln will. Jesus Christus ist die menschgewordene Liebe Gottes, die sich in seiner Hingabe für uns Menschen am Kreuz am deutlichsten und tiefsten gezeigt hat.
Gott erkennen und lieben, wie erklärt der Katechismus unseren Weg zum Glauben? Das ist Thema heute hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir hören Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken im Bistum Münster. Und er schaut für uns ganz an den Anfang des Katechismus der katholischen Kirche in die Punkte 1 bis 3. Pater Jörg Thiemann.
Im Artikel 2 lesen wir, damit dieser Ruf an alle Welt ergehe, sandte Christus die von ihm erwählten Apostel und gab ihnen den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Kraft dieser Sendung zogen sie aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch Zeichen, die er geschehen ließ. Bei Johannes Paul II. Lesen wir in seinem Buch Die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Die Selbstoffenbarung Gottes vollzieht sich vor allem in seinem sich Vermenschlichen. Die größte Herausforderung kommt von Gott selbst, da er tatsächlich Mensch geworden ist in seinem Sohn, geboren aus der Jungfrau. In dieser Geburt und anschließend durch die Passion, das Kreuz und die Auferstehung hat die Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte des Menschen ihren Zenit erreicht. Die Offenbarung des unsichtbaren Gottes in der sichtbaren Menschlichkeit Christi. Es ist der Plan Gottes, dass alle Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Im Alten Testament hatte Gott das Volk Israel erwählt. Gott führte und leitete dieses Volk. In Jesus wollte Gott sein neues Volk sammeln. Gottes Heilswillen blieb nicht auf das Volk Israel beschränkt. Es dehnte sich aus auf alle Menschen. So gehören zum neuen Volk Gottes alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, ihn als den Herrn anerkennen und lieben und glauben, dass er verstorben und auferstanden ist. Es zählt auch nicht mehr eine äußere Mitgliedschaft zu einer Institution, zu einer Gruppe, auch nicht zu einer Nation, sondern es ist wichtig, sich der Frage zu stellen, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete auf diese Frage: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Kirche ist daher die Gemeinschaft der Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Es ist die Gemeinschaft der Menschen, die, wie Petrus nach der Auferstehung Jesu bekennt: Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Um aber sein Werk weiterzuführen, das Reich Gottes in dieser Welt anfanghaft zu gründen, dazu hat Jesus Menschen in seinem Dienst genommen. Dazu erzählt uns eine Berufungsgeschichte aus Matthäus Kapitel 4, Vers 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus eine Nacht im Gebet verbringt. Dann beruft er die 12 Apostel. Sie werden alle einzeln mit Namen genannt. Eine andere Stelle finden wir im Evangelium des Johannes. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Die Initiative geht zuerst von Jesus aus. Jesus ist es, der sein Reich aufbaut. Warum waren es gerade diese Menschen und nicht andere? Sicher ist es auf den ersten Blick müßig, diese Frage zu stellen. Wir dürfen aber getrost wissen, dass es Menschen waren mit Fehlern und Schwächen. Die Berufung zum Apostel war niemals eigenes Verdienst, sondern sie kam aus der Liebe Gottes, aus der Liebe Jesu Christi. Genauso ist auch die Berufung zum Christsein ein Geschenk der Liebe Gottes, wie es auch die Berufungen zum Priestertum, zum Ordensleben oder sonst zu einem Weg der engeren Nachfolge Jesu Christi ist. Dieses soll keine Abwertung der Männer und Frauen sein, die ihren Weg in Ehe und Familie oder sonst einen Weg in der Welt gehen. Es braucht eine Vielzahl von Berufungen und Lebenswegen, um Gottes Reich weiterzutragen. Kommen wir zurück auf Artikel 2. Unser Glaube baut auf den Glauben und auf die Erfahrung der Apostel mit Jesus auf. Nichts von dem, was Jesus lehrte, durften sie verändern oder auslassen. Jesus selbst hatte einmal gesagt: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun. Ebenso war es dann auch die Aufgabe der Apostel, den Willen Gottes, der sich in Jesus gezeigt hat, unverfälscht wiederzugeben. In ihrer Berufung standen die Apostel nicht allein. Sie brauchten und konnten auch gar nicht auf eigene Kraft vertrauen. Wie gesagt, es waren Menschen, die in der entscheidenden Stunde, als Jesus am Kreuz hing, geflohen sind. Doch Jesus ist ihnen nach der Auferstehung begegnet. Er hat sich ihnen gezeigt. Er hat ihnen gezeigt, er lebt. Er hat den Tod bezwungen. Wie alle Menschen, so haben auch die Apostel den Glauben immer wieder tiefer lernen müssen. Wie es aber kam, dass sie endgültig zu ihrer Berufung fanden, hören wir in der Apostelgeschichte. Die Apostel waren versammelt. Plötzlich wird ihnen der Heilige Geist gesendet. Sie merken schon, ich erzähle das Pfingstereignis. Da wurden aus ängstlichen Männern mutige Männer, die bereit waren, für ihren Glauben in den Tod zu gehen. Die Berichte der Bibel zeigen, dass es immer das Wirken Gottes ist. Bei der Erfüllung ihrer Berufung waren die Apostel nicht allein. Jesus war mit seiner ganzen Liebe bei ihnen. Er hat ihr Werk gelingen lassen. Nun heißt das nicht, die Apostel oder wir wären Marionetten ohne einen freien Willen. Sie haben sich den Willen Gottes zur Verfügung gestellt und sind dann durch Gottes Geist geführt worden. Immer ist es Gott, der zuerst durch die Apostel wirkt. Wer euch hört, der hört mich. So hat es Jesus den Jüngern gesagt. Gott baut sein Reich auf. Unser Glaube ist aufgebaut auf das Fundament der Apostel. Artikel 3 schreibt Folgendes: Wer mit Hilfe Gottes den Ruf Christi vernommen und ihm in Freiheit entsprochen hatte, wurde durch die Liebe zu Christus gedrängt, die frohe Botschaft auf der ganzen Welt zu verkünden. Dieses von den Aposteln erhaltene kostbare Vermächtnis wurde von ihren Nachfolgern treu bewahrt. Alle an Christus Glaubenden sind berufen, es von Generation zu Generation weiterzugeben, indem sie den Glauben verkünden, ihn in brüderlicher Gemeinschaft leben und in der Liturgie und im Gebet zu feiern. In diesem dritten Artikel geht es um die Sendung aller Christinnen und Christen, um die Verantwortung aller Christen und Christinnen für die Verbreitung des Glaubens. Durch die Taufe und durch die Firmung haben wir alle Anteil am allgemeinen Priestertum Jesu Christi. Bei der Taufe wird ein Mensch mit Chrisam gesalbt. Dabei betet der Priester. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes wirst du nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, damit du für immer ein Glied Christi bleibst. Der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Wir bekommen die Salbung mit Chrisam bei der Taufe, bei der Firmung und ich selbst habe sie noch bei der Priesterweihe bekommen. Die Salbung war immer ein Zeichen der Beauftragung. Bei der Taufe ist es ein Zeichen der Beauftragung, als Christ zu leben. Dieses bedeutet, wenn wir den letzten Satz bei der Salbung betrachten, dass wir Anteil erhalten am Priestertum, am Königtum und am Prophetensein Jesu Christi. In seiner Nachfolge haben sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte unzählige Menschen berufen und gerufen gefühlt, Jesus in ihrem Leben und an ihrem Platz nachzufolgen. Unzählige Mütter haben ihren Kindern und auch später Enkelkindern von Gott erzählt. Unzählige Männer haben durch ihr Leben, durch ihr Bekenntnis gezeigt, wie wichtig Gott ihnen ist. Viele Menschen werden durch ihr Leben ihren Mitmenschen zur Anfrage, zum Zeichen dafür, dass diese Welt ihre Erfüllung eben nicht nur in sich selbst findet, sondern auf ein Ziel hingeht, einst die Vollendung in Gott zu finden. Da es in Artikel 3 um die Berufung aller Menschen zur Heiligkeit, aller Menschen zum Zeugnis für Christus geht, möchte ich hier als Beispiel den seligen Franz Jägerstätter nennen. Er lebte von 1907 bis 1943. Er war Familienvater. Sein Gewissen verbot es ihm, im Zweiten Weltkrieg Dienst an der Waffe zu leisten. Auf seine Einberufung zum Militärdienst am 1. März 1943 erklärte er, dass er aufgrund seiner religiösen Einstellung den Wehrdienst mit der Waffe ablehne, dass er gegen sein religiöses Gewissen handeln würde, wenn er für den nationalsozialistischen Staat kämpfen würde. Und es gebe Dinge, wo man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. Aufgrund dieser Erklärung wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Bekannte Beispiele, seien es Priester, Ordensleute, seien es Laien, zeigen, dass es um den Aufbau des Reiches Gottes mitten in dieser Welt geht. Durch das Leben der Christen beginnt bereits in dieser Zeit das Reich Gottes, welches auf seine Vollendung wartet. Wie sehr das allen Christgläubigen aufgetragen ist, wird auch in Lumen Gentium, der Konstitution über die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil, festgeschrieben. So lesen wir in Artikel 30, gewiss richtet sich alles, was über das Volk Gottes gesagt wurde, in gleicher Weise an Laien, Ordensleuten und Kleriker. Doch einiges gilt in besonderer Weise für die Laien, Männer und Frauen, aufgrund ihrer Stellung und Sendung. Die Grundzüge davon müssen wegen der besonderen Verhältnisse unserer Zeit eingehender erörtert werden. Die geweihten Hirten wissen sehr gut, wie viel die Laien zum Wohl der Kirche beitragen. Lumen Gentium betont auf jeden Fall die Gleichwertigkeit und die gleiche Wichtigkeit der verschiedenen Berufungen. Es gilt nicht, die eine Berufung gegen die andere auszuspielen. Wir müssen sehen, gerade in unserer heutigen Situation, dass sich die verschiedensten Berufungen gegenseitig ergänzen. Es gibt verschiedene Gaben, aber nur den einen Herrn. Dieser Herr ist die Kraftquelle. Wir sind eingeladen im Gebet und in der Liturgie, im gemeinsamen Hören des Wortes Gottes, im gegenseitigen Austausch, im Gebet füreinander, unseren Herrn als Kraftquelle zu erfahren. An unserem Leben soll die Welt Gott erkennen, seine Liebe erfahren.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb ging es um die Frage Gott erkennen und lieben. Wie erklärt der Katechismus unseren Weg zum Glauben? Und dazu haben wir geschaut in die ersten drei Punkte des Katechismus der katholischen Kirche. Wir hörten Pater Jörg Thiemann, Marianhiller Missionar aus Reken. Davon gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org, unsere Homepage horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder hier im Katechismus mit dabei sind. Und wir beschließen diese Sendung mit dem besonderen Gebet, um das wir Pater Jörg Thiemann bitten, mit dem priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne und behüte sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.